Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 des spielenden Klassenzimmers. Am Mikrofon Daniel Bernsen. Wenn es um Schulentwicklung geht, fallen oft Begriffe wie Transformation, Change Management oder Leadership. Das klingt für viele erstmal nach jede Menge Konzeptpapier und vor allem auch viel mehr Arbeit. Aber was passiert eigentlich, wenn wir Veränderungen aus der Perspektive von Spiel betrachten? Können spielerische Ansätze dabei helfen, Menschen für Veränderungen zu gewinnen, Zusammenarbeit neu zu denken und Schulen weiterzuentwickeln? Darüber möchte ich heute sprechen und freue mich sehr, gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen, die beiden Gründer von Playful Insights. Mit ihrer Arbeit beschäftigen sie sich genau mit diesen Fragen und unterstützen Organisationen dabei, Veränderungsprozesse und Führung spielerisch zu gestalten. Hallo und herzlich willkommen, Sebastian Schwägele und Daniel Bartschott.
Ja, hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Ihr beiden beschäftigt euch professionell mit Spiel, Leadership und Veränderungsprozessen. Sagt mal, wie seid ihr zu dem Themenfeld gekommen?
Ja, ich bin Daniel Bartschott von Playful Insights, der eine Teil. Ich fange gerne mal an, denn meine Rolle hier in der Firma ist immer, ich bin der Spieler von uns. Wenn man jetzt ein Bild hätte, wie wir hier den Podcast aufnehmen, würde man bei mir im Hintergrund sehen, da stehen ganz viele Spiele im Spielregal. Bei mir zu Hause sind es über 400. Ja, also ich liebe Brettspiele, Gesellschaftsspiele und von dieser Schiene komme ich eigentlich her. Und was ist die Idee? Brettspiele schaffen es, dass Menschen eine schöne Zeit mit Interaktion an einem Tisch oder bei einem Grillabend ums Lagerfeuer erleben können. Und es hat mich immer fasziniert, dass Spiele gute Interaktion gestalten können. Und eigentlich ist Brettspiele mein Hobby und ich habe mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht und wir nutzen all diese Mechaniken, die man in Brettspielen finden kann, um soziale Interaktion im Alltag anzuschauen, zu redesignen und eben interaktiver zu machen. Ganz ursprünglich in meinem früheren Leben war ich eigentlich Jurist. Ich habe beim Jura studiert in Konstanz am Bodensee, bin Anwalt gewesen und habe dann aber gemerkt, dass ich viel lieber mit Menschen als mit Paragraphen arbeite. Bin über Umwege zurück an die Hochschule nach Stuttgart gekommen, ins Planspielzentrum an der Dualen Hochschule in Stuttgart und dort habe ich den Sebastian kennengelernt. Das ist sozusagen mein Teil der Reise von Playful Insights bis heute. Sebastian.
Ja, mit Spiel eigentlich schon immer in Berührung gewesen, allerdings eigentlich ursprünglich mal im Jugendkontext, viel Jugendarbeit gemacht, viel immer die Frage gehabt, okay, wir wollen irgendwas zusammen machen, was könnten wir denn tun? Also mehr Gestaltung von dem Zusammenkommen und habe dann angefangen, Pädagogik zu studieren und hatte das Glück, in dem Vorlesungsverzeichnis, damals durfte ja mal noch aussuchen, was man studieren möchte, ein Seminar zum Thema Planspiel Design zu finden. Und das habe ich angesprochen. Und das Coole war, das war innerhalb des Pädagogikstudiums ein extrem interdisziplinäres Seminar, das eigentlich extrem viel Zeitaufwand bedeutet hat, aber das natürlich gefesselt hat. Also die Frage, wie schaffe ich es, Phänomene aus dem Alltag sichtbar zu machen, bespielbar zu machen und damit eben auch diskutierbar zu machen. Und von der Schiene aus bin ich sozusagen mit rein. Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen. In Stuttgart an der DHBW im Planspielzentrum habe ich dann den Daniel auch getroffen. Und letztendlich haben wir auf der einen Seite die methodische Schiene, Lernen damit zu gestalten, bespielt und parallel aber eigentlich Organisationsentwicklung vorangetrieben. Und hatten ein Planspiel, das viel in diesem Kontext aktiv war, beziehungsweise für uns tolle Ansatzpunkte geboten hat und damit auch eine Faszination dafür bekommen, Organisationen eben nochmal ganz anders anzuschauen. Ich war dann eine Weile auch in einem Beratungsunternehmen unterwegs zu diesem Themenfeld. Genau, und dann war der Moment, gemeinsam was zu gestalten und genau daraus ist am Ende Playful Insights dann entstanden, gemeinsam nochmal neu zu starten.
Dann bleibe ich mal direkt bei dir, Sebastian. Die Begeisterung hört man bei dir in der Stimme raus. Was macht denn das Faszinierende vom Medium oder Werkzeug Spiel für Lernen und Entwicklung für dich aus?
Ich mag das, wenn ein Tool, eine Methode, ein Setting mehr Fragen aufwirft, wie Antworten zu geben, weil Menschen zusammenkommen müssen und aushandeln müssen, was passiert. Häufig haben wir zwei Dinge, die wir mit reinbringen. Auf der einen Seite Spiele, die genau das schaffen, weil ich jetzt sozusagen einen Raum habe, der interpretiert werden muss. Wir arbeiten viel aber auch mit Bildern zum Beispiel. Auch da, ich kann toll was an einen Flipchart malen, aber die Frage ist, was siehst du und was sehe ich? Und das sind unterschiedliche Dinge und das müssen wir aushandeln. Und genau dieses Momentum, das was spannend ist, Menschen zusammenzubringen, eine ernsthafte Diskussion möglich zu machen, über ein Medium, das eigentlich Leichtigkeit zunächst mal an Raum schafft. Und diese Kombination, das ist das, was ich da extrem spannend finde.
Wie sieht's bei dir aus, Daniel?
Naja, wir haben so einen Leitsatz bei uns. Immer wenn wir irgendwo sind und uns wundern, was ist hier eigentlich los? Ja, ist es irgendwie schwierig im Team? Gibt's irgendwie Unstimmigkeiten? Dann fragen wir uns immer, was wird hier eigentlich gespielt? Ja, und das ist immer so die Ausgangsfrage, mit der wir unterwegs sind. Und ich hatte es ja vorher schon erwähnt, ne, dieses Spiele bringen Menschen zusammen und man wundert sich ja, abends nach dem Arbeiten 8 Stunden setzen sich Menschen hin, noch 4 Stunden einen Strategieklopper auf den Tisch, um irgendwelche Probleme zu lösen, die wirklich anspruchsvoll sind. Warum tun das Menschen? Ja, weil halt eben Spiele das passende Interaktionsdesign dafür offensichtlich zur Verfügung stellen. Und das hat mich immer fasziniert. Also ich war früher auch als Student in vielen Seminaren, in Vorlesungen und ich habe immer gedacht, Mensch, das muss doch besser gehen, das muss doch mehr Spaß machen, das muss doch mehr Leichtigkeit auch haben. Und da war eben die Brettspielwelt der Zugang und genau diese Dinge zu vermischen. Also wir haben Inhalte, es geht immer um Inhalte. Ne, wir kommen nie mit dem Medium. Die Idee ist nicht, wir haben ein tolles Planspiel und wir versuchen das irgendwo unterzubringen, sondern die Frage ist immer, um was geht's? Ne? Was wird denn bei euch eigentlich gespielt? Und möglicherweise haben wir dann das passende Tool dafür, um das auch mal sichtbar und erlebbar zu machen.
Der Podcast hat so ein bisschen den Ruf, anspruchsvoll zu sein. Da haue ich mal die Klopperfrage direkt hinterher. Wenn ihr das so beschreibt, gibt es da eine Verbindung zur Systemtheorie?
Oh ja, Systemtheorie ist gut. Ich gebe mal an Sebastian ab an der Stelle, weil der ist der Promovierte bei uns. Ja, der hat da mehr Ahnung von diesen Dingen. Natürlich hast du recht, Daniel.
Genau, also für uns ein ganz wichtiges Thema, die Dinge nicht singulär zu betrachten, sondern in einem größeren Kontext zu sehen, systemisch zu betrachten, die Zusammenhänge sichtbar zu machen. Und ich glaube, jetzt müssen wir einen kleinen Ausflug machen, 2 Richtungen. Wir haben jetzt viele methodische Sachen uns angeschaut. Neben dem, wir nutzen Spiele, um methodisch zu arbeiten, nutzen wir die Welt der Spiele, die Logik, die da drin steckt, um Welt zuerst mal zu verstehen. Das, was wir dafür nutzen, ist ein Ansatz, den nennen wir Playeristik, also eine Heuristik basierend auf der Welt der Spiele und ergänzt eben um Pädagogik, Psychologie, Soziologie, all die Themen, die wir reinbrauchen, mit der Idee, möglichst schnell Annahmen zu treffen und jetzt aber auch über diese Zusammenhänge, die wir damit aufzeigen können, neue Möglichkeiten zu finden, diese Spiele dann auch zu gestalten. Das so in Kürze. Wir müssen ein bisschen weiter rein, dann werden die systemischen Zusammenhänge auch nochmal sichtbar, wo ich eben jetzt nachsteuern kann. Aber ja, das ist nichts Singuläres, sondern wir müssen schauen, dass wir wieder an die Komplexität der Welt rankommen. Sonst werden die Lösungen so simpel und damit auch nicht mehr brauchbar. Also das, was wir an vielen Stellen erleben in unserem Alltag, dass wir versuchen, eine einfache Lösung zu finden und aber eigentlich wissen, dass die Welt außenrum zu komplex ist für ganz einfache Lösungen. Und genau da versuchen wir eben einen Weg zu finden, Sprache dafür zu finden, das erstmal auszudrücken, zu verstehen, um es dann eben auch wieder adäquat gestalten zu können.
Ich ergänze auch noch ein bisschen, ne? Das Systemische hat auch bei mir eigentlich diesen ausschlaggebenden Punkt gebracht, damals für Playful Insights. Ich habe eine systemische Ausbildung gemacht nach meiner Anwaltsausbildung und das fand ich so ganz faszinierend, ja, diese großen Zusammenhänge zu sehen. Und über diese Schiene bin ich tatsächlich dann ja auch an die Hochschule zurückgekommen, weil ich genau das reizvoll fand, ja, die Gesamtorganisation zu betrachten und zu schauen, ja, wer spielt hier eigentlich was und wie kriegen wir das schön zusammen.
Ja, könnt ihr, ich habe jetzt mehrere Sachen rausgehört und Sebastian hat das eben nur angedeutet, da müssten wir ein bisschen tiefer reingehen. Das würde ich gerne auf der Theorieebene nochmal machen, bevor wir dann später zu Praxisbeispielen kommen. Vielleicht erklärt ihr mir das nochmal. Was ich jetzt gehört habe, war zum einen, dass Spiel eine Sprache gibt, die Zusammenhänge, Interaktion zwischen Menschen die uns darüber sprechen lässt, wo wir manchmal vielleicht auch keine Worte haben. Gleichzeitig habt ihr einen Blick auf die Welt, auf Systeme, auf Zusammenhänge als, was wird hier gespielt, hattest du, glaube ich, gesagt, Daniel, ne? Also quasi die Interaktion von Menschen, die den Aufbau und das Wirken von Organisationen als Spiel zu begreifen und damit dann quasi so ein bisschen dahinter gucken zu können. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Könnt ihr da nochmal ein bisschen erklären?
Ja, wir können gerne da nochmal reingehen. Du hast gesagt, die Sprache ist ein Element, ja, und ich würde gerne an der Stelle direkt anknüpfen, um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Aus dem Spieldesign heraus wissen wir, wenn verschiedene Spieler am Tisch sitzen, kann es sein, dass jeder unterschiedliche Siegbedingungen hat. Ja, und genau das kann man 1:1 übertragen. Also das ist ein Begriff, den wir auch sehr häufig in Führungstrainings verwenden. Wir machen uns bewusst, wissen wir denn, wer am Tisch, im Meeting zum Beispiel, hat denn hier eigentlich welche Siegbedingungen? Ja. Und im Spiel ist es immer völlig klar. Ja. Jemand hat die Siegbedingung, ich möchte möglichst viele grüne Häuser bauen zum Beispiel. Ja. Und dann würde niemand das hinterfragen, ob das legitim ist oder nicht, ne, ob das gut ist oder schlecht, sondern das ist einfach so. Und ganz oft erleben wir im Alltag, dass wir sagen, ah, oh Mensch, der eine Kollege, der ist so anstrengend, mit dem kann man nicht zusammenarbeiten, der ist immer irgendwie dagegen. Und wir sagen, na ja, möglicherweise hat er einfach eine andere Siegbedingung. Und die ist im Spiel erstmal okay, weder gut noch schlecht. Es ist nur wichtig, wir müssen sie kennen. Ist sie denn transparent? Und wenn die Siegbedingungen transparent sind, können wir jetzt wieder sagen, dann müssen wir ein passendes Spiel für die vorhandenen Siegbedingungen designen. Ja, das ist der Weg, der eine Weg, den wir eben über die Sprache zum Beispiel gehen.
Wenn wir das Gesamte betrachten und eine soziale Situation hernehmen, das kann im Klassenzimmer sein, das kann im Lehrerkonferenz sein, das kann in der Schulleitung sein, in der Erweiterten, wo ich zusammenkomme, dann sagen wir immer, jede soziale Situation verstehen wir eigentlich als Spiel. Und fragen uns dann, was wird denn da eigentlich gespielt? Zunächst mal neutral. Und das ist wie so eine Spielbox. Wenn wir die umdrehen, dann steht da hinten immer so toll drauf, wir retten die Welt und alle gegen den einen und die Monster und so und werdet ihr schaffen rechtzeitig, bevor das Ei runterfällt, was auch immer. Also eine spannende Geschichte, ein gemeinsames Spielziel, das wir haben. Damit weiß ich aber noch nicht, was gespielt wird, sondern ich weiß nur, um was es ganz grob geht. Ich weiß, da können vier Personen mitspielen, die sehe ich auch hier, die hier zusammensitzen oder eben das Lehrerkollegium. Und erst wenn wir diese Box aufmachen, kriegen wir sozusagen eine Idee von dieser ganzen Regelwelt, die in dieser Box mit drin steckt. Eben mit den unterschiedlichen individuellen Siegbedingungen, die wir haben. Und wenn wir jetzt aber das auf eine soziale Situation übertragen, dann fängt es eben an bei, was ist eigentlich der Spielraum? Wo findet dieses Spiel statt? Was macht dieser Raum mit der Situation, die wir haben? Zu welcher Zeit findet es statt? Wie lang findet es statt? Mit welchem Material können wir arbeiten? Läuft aber dann auch über alles, was soziale Situationen ausmacht, in welchen Gruppengrößen arbeiten wir, welche Personen müssen genau zusammenarbeiten, haben wir Spielerrollen, die dieses Spiel spannender oder weniger spannend machen, und dann eben über eine Ebene, wo es um Ressourcen, Informationsverteilung geht, wo es um Entscheidungsfindung geht, all das, was wir im Spiel toll abgebildet haben, wer die Karte zuerst legen darf oder wer das bekommt, mit welcher Karte und so, all das haben wir im Alltag eigentlich auch. Und genau so können wir hergehen, nach und nach Alltag auseinanderzunehmen. Zuerst mal die Regeln, ob sie geschrieben sind oder nicht geschrieben sind, auseinanderzunehmen, zu verstehen. Und wenn ich das eben verstehe, dann kann ich auch sagen, okay, welches Momentum macht eigentlich die Situation zu genau dem, was da passiert? Also nicht die Menschen sind sozusagen falsch und die tun nicht so, wie sie sollen, sondern sie reagieren halt eben auf ein Spiel, auf ein System. Und jetzt sind wir wieder genau an dieser Stelle, weil halt eben dieses Spiel, dieses Regelset, mit dem wir arbeiten oder die Vorstellung davon, eine gewisse Art des Verhaltens, des Zusammenkommens, des Spielens, der Veränderung, der Führung möglich macht oder genau sichtbar macht. Und genauso kann man sich das vorstellen. Also die Box, die ich aufmache und wir versuchen, diese Regeln da drin zu verstehen und dann im Idealfall neu zu packen, ein cooleres Spiel draus zu machen, das eben uns vorantreibt und voranbringt an der Stelle, wo wir es auch brauchen.
Ja, jetzt muss ich tatsächlich auch gerade selbst im Moment nachdenken. Ich knüpfe mal an das an, was du gerade gesagt hast, Sebastian, weil ich habe in euren Podcast reingehört. Ich gebe mal eine Empfehlung, sehr hörenswert aus meiner Sicht. Der Link kommt in die Shownotes unten rein. Und das war tatsächlich das, was du gerade etwas anders formuliert hast, war auch einer der Learnings, die ich mitgenommen habe. Es sind nicht die Menschen, die man auswechseln muss, sinngemäß, ne, sondern man muss sich die Spielregeln angucken. Und das ist tatsächlich etwas, was man in Organisationen oft findet. Auch in Fußballteams, ja, Diskussionen, bleibt der Nationaltrainer, geht er. Ja, also manchmal sind es auch die Menschen, vielleicht würde ich jetzt beim Fußball sagen, aber in der Organisation, gerade in Schulen, ne, da hat man in vielen Bundesländern Beamte sitzen und die sind dann oft 20, 30 Jahre an der Schule. Und dann geht der Blick halt auf das System und schaut eben, welche Rollen oder wie gesagt, Siegbedingungen die Menschen dann vorgegeben haben oder für sich selbst auch definieren. Was ich interessant finde, ist, ich verstehe das, was ihr macht, so ein bisschen als Metaphernraum. Ja, übertragt das, was in der Organisation passiert, mit Metaphern in den spielerischen Bereich, um es damit besser verständlich zu machen. Gibt es da auch Missverständnisse, wenn ihr in Organisationen reingeht, dass dann eben nicht klar ist, weil in so einem metaphorischen Raum gesprochen wird? Oder ist es immer so, dass es dadurch klarer wird?
Also im ersten Moment nicht, ne? Also ich teile so deine Skepsis in dem Moment. Deswegen, wenn wir unterwegs sind in Organisationen, in Schulen auch zum Beispiel, ist so der erste Teil immer auch mal diese Sprache einzuführen und sich daran zu gewöhnen. Wie benennen wir denn diese Dinge anders? Wir haben schon von Siegbedingungen gesprochen. So ein ganz tolles Wort, was immer mitgenommen wird, ist das Wort Downtime. Ja, warum sind so viele Meetings so anstrengend? Naja, weil halt eine Person spricht und halt 10 andere nichts tun. Sie haben Downtime. Und aus dem Spieldesign wissen wir, da gibt's gute Ideen, um Downtime zu reduzieren, weil das tendenziell ein Spiel besser macht. Ja, und das ist ganz faszinierend. Also die Menschen brauchen schon einen Tag oder zwei, um in diese Sprachwelt einzutauchen. Wenn sie dann aber feststellen, dass man damit fantastisch auf einer neutralen, wertfreien Ebene Dinge benennen kann, die sonst eher schwierig sind, emotional auch schwierig sind, dann erkennen sie sofort diesen Mehrwert und sie nehmen diese Begriffe mit und konfrontieren dann wieder ihren Alltag, ne? Weil die Menschen, die nicht bei uns im Seminar waren, kennen diese Begriffe natürlich nicht. Und das erzeugt schon immer so eine kleine Diskrepanz. Aber wenn man die Begriffe erklärt und sie sind ja auch gut verständlich, ne? Dann kann man sie eigentlich ganz gut integrieren. Und das Besondere in unserem methodischen Ansatz ist, dass wir ja das nicht theoretisch machen mit den Menschen, sondern wir lassen sie was spielen, wo eben Siegbedingungen ein zentrales Spieldesign-Element ist, wo es genau um die Reduktion zum Beispiel von Downtime geht. Ja, also es geht darum, den Menschen das auch mal erleben zu lassen, was das wirklich bedeutet, wenn ein Spiel keine Downtime hat. Also Downtime heißt die Zeit, in der ich nichts tun kann, weil ich warten muss, bis eine andere Person einen Spielzug gemacht hat. Weil viele Menschen sind natürlich nicht spielaffin und kennen diese Mechaniken auch alle gar nicht. Aber einmal gespielt ist es völlig klar, dass das ja Sinn macht.
Ich glaube, man muss auch so ein bisschen schauen, mit wem arbeiten wir. Also schauen wir Führungskräfte an, da lohnt es sich auch wirklich mal voll abzutauchen in diese Welt, weil ich eben ständig in der Rolle von Spieldesignern bin. Also als Schulleitung bin ich dafür verantwortlich, die Lehrerkonferenz mit anzumoderieren, das Schulleben mit zu organisieren, die Steuerungsgruppe zu moderieren, Elterngespräche zu führen. Ich muss immer noch im Klassenzimmer stehen, überall dort gestalte ich soziale Situationen. Das heißt, dort habe ich natürlich einen extremen Raum, wo sich das auch lohnt, wirklich in die volle Breite mit einzudenken. Gehe ich jetzt in eine Schule, würde ich einen pädagogischen Tag machen und sozusagen nur temporär mit der Gruppe arbeiten, möchte aber einzelne Elemente rausgreifen, also wo es bewusst um Kooperation zum Beispiel geht. Oder ich möchte ein pädagogisches Konzept für eine Ganztagsschule aufbauen und ich möchte mir aber damit auseinandersetzen, was muss ich denn eigentlich beachten? Dann würde ich zum Beispiel nur den Begriff Siegbedingungen fokussieren. Und dann würde man genau so einen spielerischen Raum aufmachen, wo ich gemeinsam lachen kann, also auch als Gruppe zusammenkomme, Spaß habe, spielen, all das, was ihr hier im Podcast ja auch immer wieder mit anschaut und was das Spiel ausmacht. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo die Spielkarten oder das Spielmaterial auf die Seite gelegt wird, geht es auch gar nicht mehr um das Spiel, sondern es geht um das, was wir erlebt haben. Und das ist ja genauso wie. Und dieses Momentum, das ist das, was das Ganze eigentlich stark macht. Und dann gibt es temporär oder ja an den Stellen, wo es eben braucht, Begrifflichkeiten, um das benennen zu können. Häufig reicht es den Teilnehmern aber auch schon zu sagen, das ist genau so, wie wir das da vorher erlebt haben, als wir versucht haben, den richtigen Platz zu finden. Und die Frage ist, wissen wir eigentlich, wo unsere Schülerinnen und Schüler sitzen wollen um diesen Tisch herum? Was brauchen die denn? Und diese Frage reicht als Metapher, um jetzt einzusteigen und sich darüber auszutauschen.
Wir sind jetzt schon tatsächlich bei Schule angekommen. So. Und ich glaube, es ist auch gut, das an konkreten Beispielen zu machen und die, sagen wir, Metaebene zu verlassen, um noch besser zu verstehen, wie das funktioniert. Und ich würde euch gerne mal ein Beispiel geben und mal schauen, wie euer Blick darauf ist und wie eben dieser spielerische Blick oder der Blick, diese Situation als Spiel zu verstehen, diesen Veränderungsprozess jedenfalls anders gestalten lässt oder anders wahrnehmen lässt. Ich greife mal das auf, was Daniel gesagt hat mit der Downtime. Ein Moment von viel Downtime, ich glaube, das hattest du gerade auch explizit gesagt, sind Konferenzen an Schulen. So, die müssen gemacht werden, davon gibt es auch relativ viele, sind in der Regel ziemlich unbeliebt. Jetzt geht eine Schule hin und sagt, okay, wir haben das verstanden, wir haben eine Rückmeldung aus dem Kollegium bekommen, das sind immer nur so Verkündungskonferenzen, da werden also Infos weitergegeben. Wir nehmen uns also jetzt vor als Schulleitung, dass wir ab der nächsten Konferenz alles, was Info ist, vorab verschicken und dann Räume öffnen, damit sich diese gemeinsame Präsenzzeit, ist ja auch nach Corona wichtiger geworden, sich mehr lohnt. Klingt ja erstmal nach einer super Sache. Das heißt also, wir gucken, ob es Fragen gibt, der Austausch findet in Präsenz statt und dann schauen wir, dass wir an gemeinsamen Sachen arbeiten und die Information quasi ins Schriftliche vorab verlagern. Das wird auch vom Kollegium sehr gewertschätzt. Und innerhalb eines Jahres sind es wieder Infokonferenzen. Was ist hier passiert und was könnte die Schule machen oder die Schulleitung machen? Hier geht es ja auch um Leadership, ne? Ja, da ist ein guter Ansatz da. Man hat das Problem erkannt, man hat darauf reagiert und man geht dann doch wieder in Routinen zurück irgendwie so. Weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu?
Ja, ein klassisches Beispiel. Genau, man hat so eine tolle Idee irgendwo gehabt, hat versucht, die zu implementieren in ein laufendes System und wundert sich dann, dass es wieder ausläuft, ne? Und dass wir am Ende wieder da stehen, wo wir vor einem Jahr angefangen haben, tatsächlich. Und es sind, glaube ich, viele Dimensionen. Der Klassiker, der gerne passiert, dass man sagt, ja, lasst uns diese einen Weg Kommunikation rausnehmen aus der Lehrerkonferenz, lasst sie so ins Intranet stellen, per E-Mail an alle, irgendwo, wo jeder drauf zugreifen kann. Das haben schon viele versucht und 99,9% sind, glaube ich, gescheitert. Ja, warum? Weil die Annahme besteht, naja, ich habe es doch allen gesagt und dann ist es doch eigentlich erledigt. Nein, ist es halt nicht. Unser praktisches Erleben zeigt, dass das nicht ist. Die Informationen kommen nicht mehr an. Ja, das heißt, erste Idee, wir müssen auch einen sozialen Raum schaffen, der diese Informationen nochmal trägt und sichtbar macht. Und das hat immer etwas mit Interaktion zu tun. Ja, also ich muss Menschen zusammenbringen und wir müssen zu irgendeiner Information auch in den Austausch kommen. Wenn das nicht gelingt, ja, dann findet es nicht statt. Ja, diese Annahme bei der Kommunikation, sie hätte stattgefunden. Ja, das ist der größte Irrtum in jeder Organisation. Und das Zweite ist, die Organisation muss lernen, mit dem frei gewordenen Raum, den du beschrieben hast, Daniel, umzugehen. Das heißt, sie muss auch erstmal lernen, neu zu spielen. Wenn ich einfach nur das Spiel oben rein kippe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das ein bisschen ruckelt und am Ende wieder verläuft. Ja, weil die Menschen nicht spielfähig sind, diesen neuen Raum zu bespielen. Dafür braucht es neues Spieldesign. Und wenn ich sage, ich komme als Schulleiter oder Schulleiterin und drückt es oben rein, brauche ich mich nicht wundern, wenn das Kollektiv nicht in der Lage ist, da mitzuspielen. Sondern die Idee ist erstmal, und das wäre mein erster Ansatz an der Stelle, wir müssen gemeinsam überlegen, wie muss dieses neue Spiel in der Lehrerkonferenz aussehen, damit wir da wirklich auch alle spielfähig sind. Und letzter Gedanke, dann gebe ich gerne Sebastian an dich ab. Unsere erste Empfehlung ist auch immer, nicht das komplett umzustellen von heute auf morgen, sondern lasst uns mal anfangen mit einer Viertelstunde Interaktion, wo wir in Kleingruppen etwas tun, wo es um Austausch und Diskurs geht. Und dann lasst uns gerne wieder frontal zurück. Und wenn wir das etabliert haben und das funktioniert, dann können wir da einen Schritt weitergehen. Oft tendieren wir dazu, komplett neuen Strategieklopper einzusetzen mit 40 Seiten Regelwerk und dann wundern wir uns, warum keiner mitspielen kann. Naja, die Menschen sind noch nicht dafür bereit, sozusagen.
Genau, ich würde ergänzen, es ist ein iterativer Prozess. Also eben diese kleinen Schritte, immer wieder sich auch zusammenzusetzen, wo stehen wir, was hat funktioniert, was behalten wir bei, was packen wir als nächstes mit an. Und ich muss die Lust haben, gemeinsam mich auf diese Reise zu machen und ich muss wissen, dass der erste Schritt nicht der letzte sein wird, sondern dass wir uns dahin arbeiten müssen. Ich glaube, wir müssen gleichzeitig auch ein bisschen nachsichtig sein. Also wir haben so eine Schule, die seit 30 Jahren die Konferenzen so macht, wie die Konferenz eben gemacht wird. Und jetzt stellen wir fest, es ist nicht so. Wir haben eine gute Idee. Wir fangen an, das zu ändern. Und wir glauben, dass sofort alles anders sein wird. Aber außenrum hat sie auch nicht alles geändert. Das haben sie auch die ganzen Regeln, die außenrum herrschen, nicht geändert. Die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird. Und ich glaube, da muss man, das wieder systemisch betrachten. Da haben wir wieder den Begriff. Wie werden die Informationen verteilt? Gibt es andere Formate, wo ich einfach schnell mir den Input holen kann? Teile ich das vielleicht auch auf? Also wir haben Beispiele von Schulen, die sagen, passt mal auf, wir machen immer montags vor der ersten Stunde 10 Minuten, wo es das Update gibt für diese Woche. Da gibt es einfach frontal nur kurz die Infos, damit wir diese Woche laufen können. Und dann habe ich aber ganz viel, was ich sonst irgendwann mal geballt in 3 Stunden Lehrerkonferenz mache, einfach in 10 Minuten schon weggeschoben. Und so kann ich das nach und nach in unterschiedlichste Gefäße und Spielformate kippen, um mir den Freiraum zu suchen und zu schaffen. Und so wie Daniel das gesagt hat, ich muss jetzt aber auch eine Idee haben, was ich mit diesem Freiraum mache. Also wir haben auch Organisationen, die das schaffen, diesen Freiraum zu schaffen und lauter unterschiedliche Gefäße finden und auf einmal gar nichts mehr wissen, mit sich selbst anzufangen. Und dann wird alles wieder auf zurückgeschalten, weil das kennen wir, das hat auch bisher funktioniert. Und so hört sich das ein bisschen an, dein Beispiel. Also die Angst vor dem, was jetzt da passiert und zu wenig Idee, da wirklich jetzt in das Spieldesign auch mit reinzugehen.
Kurze Nachfrage zum Verständnis und dann nochmal auf die Metaebene. Ich hatte in der Vorbereitung gedacht, dass ihr eine gesamte Organisation quasi als System betrachtet, ne, als Spielsystem. Aber wenn ich euch jetzt zuhöre, dann höre ich raus, dass ihr nicht nur die gesamte Organisation, sondern auch die einzelnen Elemente, also ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Schule, also zum Beispiel die Gesamtlehrerkonferenz oder die Schulleitungssitzung, auch jeweils als eigene Systeme begreifen. Das heißt also, das, was ich als Spielerin, Spieler als Regeln verstehe, das kommt dann immer auch innerhalb der Organisation auf den Kontext an, auf das Gremium an oder den Zusammenhang, den ich mir da gerade anschaue. Ist das so richtig?
Das ist korrekt, genau. Das ist also auch gut, dass du auch nochmal nachfragst. Ne? Es gibt ja das Gesamtsystem Schule und diese ganzen kleinen Mini-Organisationen in der Organisation, ne, die du schon beschrieben hast. Auch jedes Klassenzimmer mit einer Lehrkraft ist ein System, weil natürlich da Schülerinnen und Schüler sind. Die sind Mitspielende in einem Spiel im Klassenzimmer. Und es funktioniert natürlich komplett anders wie das Zimmer nebenan, allein durch die Tatsache, dass dort andere Mitspielende sind. Ja? Und wir sagen, sobald zwei oder drei Menschen aufeinandertreffen, können wir schon im Sinne der Pläristik und unserer Heuristik eben von einem Spiel ausgehen, das es lohnenswert macht, zu beobachten, zu dekonstruieren und zu redesignen, wenn es denn dafür eine Idee und eine Notwendigkeit gibt.
Gleichzeitig finde ich das aber wichtig, auch sie nochmal bewusst zu machen. Wir können das einzelne Klassenzimmer anschauen, wenn wir beim Klassenzimmer mal bleiben. Ich kann als Lehrer dort tollen Unterricht machen, wenn aber die Kollegen mit ganz anderen Regeln und Wertesystemen dort Unterricht machen, kann ich gnadenlos scheitern, auch wenn das per se für sich genommen eigentlich ein gigantisch tolles Spiel wäre. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder höre von Personen, die eben im Lehrberufen unterwegs sind. Sie würden gerne, aber die Schüler können damit nicht. Und das ist immer die Frage, also wie schaffen wir das, Mitarbeiten zu Mitspielen machen, wenn wir auf der kollegialen Ebene bleiben? Wie schaffen wir es, von den Schülerinnen zu Mitspielenden das Ganze zu entwickeln? Und jetzt brauchen wir genau dieses Momentum, wo ich rausgehe aus dem einzelnen Klassenzimmer, in die nächste Spielebene und die Schicht oben drüber. Und das können wir jetzt theoretisch so groß fassen, wie wir wollen. Irgendwann beuge ich halt dieses Spielsystem und Sprache dann so weit, dass immer die Frage ist, ist es jetzt gut, dann nochmal damit anzufangen? Wenn ich den wirklichen Fokus drauf habe, das Zusammenspiel der Kollegen anzuschauen, dann lohnt sich das, wenn ich als Schulleitung mich damit auseinandersetzen möchte, wie funktioniert es eigentlich in diesem Trägersystem, in dem ich auch unterwegs bin, welche Personen spielen da wie mit rein, mit welchen Siegbedingungen, dann lohnt sich das, alles nur immer nebeneinander zu setzen, das wird zu undurchsichtig, dann haben wir wieder nichts gewonnen. Also auch im Sinne einer Heuristik nichts gewonnen, weil ich nur sage, ich packe alles rein, man müsste aber noch, und dann bin ich eigentlich chancenlos, um handlungsfähig zu bleiben.
Habe ich dich richtig verstanden, Sebastian, dass du sagst, man muss eigentlich in die konkrete Ebene reingehen und nicht auf die große Organisationsmetaebene, oder war das nicht der Punkt?
Ich muss die größere Ebene, muss ich mitdenken. Manchmal spielt die ganz gewaltig mit rein. Dann kann ich natürlich nicht sagen, ich gucke aber jetzt, dass ich mein kleines Spiel mache. Ja. Also die nächste Ebene brauche ich im Normalfall schon. Aber ich rate davon ab, das immer nur auf die noch größere und noch größere und noch größere Ebene zu schieben, weil ich irgendwann auch keinen Einfluss mehr auf dieses Spiel habe, sondern einfach nur Teil davon bin. Und die Frage ist, auf welche Spiele, Systeme, Situationen habe ich Einfluss, und die schaue ich mir an und die versuche ich zu verstehen. Ich versuche das außenrum zu verstehen, warum die Dinge so sind, damit ich damit klarkomme, aber ich versuche dort zu gestalten, wo ich auch eine Chance habe, wirklich einfach mitzugestalten.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also nehmen wir zum Beispiel Schulleitungen, ne? Die haben natürlich ganz krasse Themen, die auch von den Schulämtern kommen, sogar vom Ministerium und so weiter. Und irgendwann habe ich natürlich als Schulleitung auch gar keinen Einfluss auf das, wie da mit mir gespielt und umgegangen wird. Ja, und viele arbeiten sich aber daran ab. Ja, und es kostet Energie und Ressourcen. Und da hilft es eben zu sagen, hey, lass uns mal wieder diese eine Ebene runtergehen. Wir bleiben in unserem System, in der Schule, das, was wir beeinflussen können, da, wo wir konkret auch handlungsfähig sind. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Nur dann können wir auch gestalten. Sonst lassen wir es nur über uns ergehen und das ist nie befriedigend. Uns ist immer wichtig, die Menschen wieder in diese Aktion zu bringen. Hey, ihr könnt designen, ihr könnt tun. Und das ist ja eigentlich ein kreativer Prozess, der ja Lust macht. Ja, und wenn der funktioniert, erzeugt der Resonanz in einer Schule. Und wenn das die Kolleginnen und Kollegen erleben, wenn wir wieder auf die treffen nach einem Jahr oder so, dann ist es faszinierend, wie sie erzählen und wie viel Kraft das auch wieder bringt. Und deswegen diese Ebenen, viele Sachen spielen von oben rein in mein Spiel, auf die habe ich keinen Einfluss. Wo haben wir den Raum, wo wir ja aktiv werden können?
Also quasi Spielräume eröffnen. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung. Ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich habe ja auch in der Beratung von Schulen gearbeitet. Manchmal kommt man in Schulen rein und man merkt, das ist richtig schlechte Stimmung. Und es ist so ein negativer Grundtenor da. So ein Gemaule und Gemeckere, ne, umgangssprachlich formuliert. Und das ist aus meiner Erfahrung tatsächlich auch oft genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Nämlich, es werden die Rahmenbedingungen kritisiert und sich daran, du hast es abgearbeitet genannt. Die lassen sich aber nicht ändern. Und wenn man da den Blick tauscht und guckt, okay, wir haben eine gewisse Agency, würde man das im Spiel nennen. Also wir haben eine Handlungsfähigkeit. Mhm. Ich muss ja mal sehen, wo bin ich handlungsfähig, welche Spielräume habe ich. Da kann ich verändern, da kann ich gestalten. Und durch das Gestalten ist ja das, was im Spiel Spaß macht, die Entscheidungen treffen, durch die Entscheidungen Veränderungen erwirken. Habt ihr genau das? Da komme ich ins Handeln. Und das macht dann Spaß, weil ich sehe die Effekte, ne, so eine Selbstwirksamkeit, die auch eine Rolle spielt im Spiel wie im Beruf und arbeite mich eben nicht frustriert ab an den Rahmenbedingungen, die, wie du sagst, von außen gesetzt sind und die nicht zu ändern sind. Also das wäre quasi auch so ein erster Schritt jetzt im Blick auf Schulleitung, erkennen, wo sind Veränderungen möglich, da das Kollegium mitzunehmen, denen auch Handlungsspielräume zu geben, Entscheidungsspielräume zu geben und eben das zu erkennen, wo Rahmenbedingungen sind, die einfach fest sind, weil das ist halt gesetzt.
Genau. Viele arbeiten sich ja auch gerade an diesen informellen, vermeintlichen Regeln ab. Ne? Es ist natürlich viel durch Gesetze und Vorschriften vorgegeben, gerade im schulischen Bereich. Ne? Aber genau, viele denken sie, ja, aber das ist ja, warum ist das so, wenn man das mal hinterfragt? Ja, dann gibt es da oft gar keine Antwort drauf, weil es haben halt immer schon so gemacht. Ja, und genau dieser kleine Wechsel dieser Perspektive, der kann tatsächlich ganz viel bewegen. Und das ist Aufgabe von Führung auch. Das ist unser Verständnis, dass Führung genau dafür da ist, diese Räume zu öffnen, da mal diesen Diskurs auch zuzulassen und zu schauen, was kommt denn als Resonanz eigentlich aus dem Kollegium auch zurück und genau damit zu arbeiten. Also auch wieder ganz klassisch systemisch. Wir arbeiten mit dem, was da ist. Wir gehen mit der Energie, die da ist und versuchen, handlungsfähig zu werden, wo eben unser Rahmen das auch zulässt.
Ich würde noch ergänzen, die Frage, was für eine Art von Spiel wollen wir denn eigentlich spielen? Und ich glaube, dass viele Kolleginnen, die genauso agieren, gar keine gemeinsame Idee davon haben, was sie eigentlich spielen wollen. Und ich meine, wenn wir jetzt in die Welt der Spiele schauen, wir haben Spiele, wo ich gegeneinander spiele, konfrontative Spiele, ich habe kooperative Spiele. Wenn ich in unser Spieleregal und Seminarrepertoire schaue, dann haben wir fast ausschließlich kooperative Spiele zum Beispiel mit dabei. Und interessanterweise gibt es davon ganz wenig Spielerfahrung, wenn wir in solche Gruppen kommen. Und genau das gilt es so ein bisschen aufzubauen, gemeinsam kooperative Spiele zu spielen, zu überlegen, was macht es daran eigentlich Spaß und was davon können wir auch in den Alltag übertragen. Und wo können wir diese Kooperationsräume aufmachen und nicht immer nur zu schauen, wo finden wir den nächsten gemeinsamen Gegner. Das kann eine Weile befriedigend sein, aber auf Dauer kostet es halt eben nur Energie. Und damit lenke ich um. Also für mich als Schulleitung könnte das genau diese Frage sein, was wollen wir denn eigentlich gemeinsam spielen? Und diesen Raum aufzumachen als Diskurs und dann auch zu suchen, wo können wir das denn eigentlich auch gewinnbringend machen?
Aus eurer Erfahrung raus, nennt doch mal drei Elemente in Schule, die besonders spielunfreundlich sind.
Wow, spielunfreundlich?
Ja, also wo ihr wirklich sagt, das lässt sich nicht so gut übertragen, weil es halt doch sehr, weiß nicht, weil es anders ist halt.
Naja, mir fällt spontan natürlich, was spielunfreundlich ist, ist natürlich die Anzahl der Mitspielenden pro Klasse. Ja, also wir sind uns einig, ne, zu viert kann man fantastisch spielen. Nicht ohne Grund sind 90% aller Gesellschaftsspiele für 3 bis 5 Personen designt oder auch mal 6, ne, weil da kann man gut zusammen spielen. Zu 30 Personen ein gutes Spiel zu finden, ist schon gar nicht so einfach. Ne. Es gibt genug Ideen, was man eben tun kann im Kleinen, aber das wäre für mich der erste Take. Wir haben natürlich im System gar nicht groß änderbar, ist uns bewusst, aber natürlich mit der Herausforderung zu kämpfen. Zu viele Mitspielende im Spiel.
Zweite Take, ich bleib mal im Kollegiumsebene. Ich kenne ganz, ganz wenig Schulen, die es schaffen, Arbeitsräume der Lehrkräfte in die Schule zu verlagern, sondern jeder hat zu Hause seinen Arbeitsplatz. Und jetzt wollen wir aber zusammenarbeiten, jeder bei sich zu Hause, an seinem Schreibtisch mit seinem Material. Und das ist natürlich fatal, weil wo soll die Kooperation denn entstehen? In der Konferenz, wo wir halt auch einfach mal gewisse Informationen brauchen. Schwierig. Vor der Klasse steht jeder alleine, also da gibt es das nicht. Und da wäre für mich eben die Frage, wie können wir das aufknacken? Also wo schaffen wir diese Räume, dass wir bewusst auch vor Ort einen gemeinsamen Raum haben, um den Alltag gemeinsam vorzubereiten, uns das Leben leicht zu machen, die Materialien vernünftig zu teilen, eine gemeinsame Idee zu entwickeln, wie wir das nächste halbe Jahr gestalten wollen. Und die Schulen, die das schaffen, da gibt es auch eine ganz andere Stimmung, wenn man in so ein Schulhaus reinkommt, weil das Kollegium gemeinsam Schule gestaltet. Und das ist häufig aber halt Gift, weil die räumliche Infrastruktur das schwer möglich macht.
Dritter Take, genau, Sebastian, die Räume hast du schon angesprochen, ne? Auch das klassische Klassenzimmer ist kein guter Spielraum. Ne? Was wollen wir denn machen, außer ich kann gerade noch auf meinem Platz am Stuhl sitzen und habe einen Radius von einem Meter um mich herum. Es wird natürlich schwierig, da ein gutes Spiel zu designen, das 30 Kinder abholt, das die in Bewegung hält, das sie auch an einem Thema hält. Auch ja, das Räumliche ist natürlich schwierig. Wir wissen alle, aus welcher Zeit die Schulgebäude kommen. Und da haben wir heute natürlich eigentlich ein ganz anderes Verständnis und es werden ja auch viele Neubauten schon komplett anders gedacht. Es ist völlig klar, wir brauchen ein offenes Haus, wo eben dann lokal verschiedene Spielformen für Mathe, für Deutsch und was auch immer stattfinden können, auch Jahrgangsstufe übergreifend zum Beispiel. Also man ist da ja schon dran. Wir arbeiten natürlich oder wir spielen aber im Gebäudebestand, den wir haben. Und da ist natürlich innovatives, interaktives Spieldesign wirklich schwer umzusetzen.
Ich nehme noch einen letzten Punkt mit rein. Darf ich noch, Daniel?
Ja, das waren schon drei, aber du darfst gerne.
Wir diskutieren immer über Differenzierung im Unterricht und warum das nicht funktioniert. Wenn wir uns anschauen, dass wir alle gemeinsam einen Strategiespielabend spielen wollen in einer 16er Gruppe oder lassen wir die 28er Gruppe so einer Klasse, dann werden wir da Personen haben, die da wirklich Lust drauf haben und die das auch wirklich können. Wir werden immer Personen die haben, die einfach mit einem Strategiespiel nichts anfangen können. Aber wenn wir ein Partyspiel auf den Tisch legen, können die ganz gut. Und die Frage ist, wie schaffe ich das eben, diese unterschiedlichen Spielertypen, Spielerfähigkeiten dann auch so zu gestalten mit den Rahmenbedingungen. Das muss mir aber bewusst sein, dass ein Spiel für alle nicht funktionieren wird. Es ist zunächst mal nichts Neues, aber sich das bewusst zu machen, ich brauche vielleicht komplett unterschiedliche Spiele, weil ganz andere Bedürfnisse auch einfach mit in einem Klassenzimmer mit da sind.
Davon ausgehend würde ich euch bitten, einmal den Blick zu wenden, die Perspektive zu ändern. Seht ihr in Schulen spielerische Elemente, die schon da sind, die von den Schulen aber gar nicht als solche erkannt werden? Also genau das Umgekehrte, nicht was ist spielunfreundlich, das habt ihr gerade sehr anschaulich beschrieben, sondern zu sagen, eigentlich hat Schule als System schon spielerische Elemente, aber niemand hat im Kopf, dass das eigentlich spielerische Elemente sind. Also ich sage immer, Noten sind im Prinzip ein spielerisches Bewertungssystem, aber das kippt natürlich an der Ernsthaftigkeit der Zertifikatvergabe. Ja, das Abitur ist dann doch kein Spaß mehr irgendwie so. Aber vielleicht fallen euch andere Beispiele ein, wo Schulen tatsächlich schon Elemente haben, die man spielerisch nennen könnte, die aber in der Regel nicht so wahrgenommen werden. Und ihr dann sagt, guckt mal, da habt ihr doch solche Ansätze schon, die könnt ihr ausbauen.
Naja, also das Erste, was mir einfällt, ist natürlich das Kollegium an sich. Ja, also wir haben es ja mit ausgebildeten Fachkräften zu tun. Die kommen aus der Pädagogik, aus der Didaktik und so weiter. Das heißt, die bringen ja schon ein Grundverständnis mit von Spieldesign, ob sie das jetzt so benennen oder nicht. Ne? Aber sie haben Vorstellungen, wie man Unterricht gestalten kann. Und es kommen ja auch viele Junge nach, die ganz gute Ideen haben. Und da ist ja ein wahnsinniges Potenzial. Also vergleiche ich irgendeine andere Produktionsfirma hier bei uns im Großraum Stuttgart. Ja, das sind halt Ingenieure und Menschen aus der Verwaltung. Ja, völlig wertfrei, aber die haben natürlich keine Affinität zu Interaktion und Spielen per se. Und eigentlich ist ja das Know-how im Kollegium schon da. Ja, es gibt ja so viele fantastische Dinge und ich glaube auch so das, wenn man sagen, Mindset ist ja da, ne, das was, wir arbeiten ja mit Menschen. Wir machen ja den Beruf, weil wir Menschen mögen. Das ist zumindest meine Annahme. Und dass wir Interaktionen ja eigentlich mögen. Und deswegen ist meine Überzeugung, dass eigentlich die Substanz da ist. Und deswegen gehen wir ja auch gerne in die Schulen, begleiten Schulleitungen in singulären Prozessen oder auch mal ein bisschen länger, weil die sehr, sehr anschlussfähig sind im Kern, wenn sie mit uns Kontakt haben. Das braucht mal einen Tag oder zwei. Das ist so. Aber dann merken sie, dass wir denen ja eigentlich nichts Neues erzählen, dass sie das ja alles in sich drin haben. Nur kommt mal jemand vorbei, der da mal mit der Lampe drauf leuchtet und das entdecken will. Und viele sind da extrem angetan über die Leichtigkeit, mit der wir eben auch Führungsthemen besprechen können, wo doch eigentlich das Label Spiel drüber steht von unserer Seite.
Ich würde da, Sebastian, gerne direkt anknüpfen. Wenn ihr das nochmal vertiefen könntet, was verändert sich denn in Führung, wenn man das Ganze spielerisch denkt? Also jetzt konkret bei einer Schulleitung, ne? Das, was du angedeutet hast. Was oder wie verändert sich die Rolle, das Handeln von Schulleitungen, wenn man diesen spielerischen Blick auf Schule und die Prozesse dort einnimmt?
Sebastian, möchtest du starten?
Genau, ich steige gerne rein. Du hattest vorher ein Zitat aus unseren Podcast-Folgen mit reingebracht. Don't blame the players, blame the game design. Also reg dich nicht über die Menschen auf, dass sie nicht das tun, was sie tun sollen, sondern frag dich, warum reagieren sie eigentlich so? Also welches Spieldesign erfordert eigentlich diese Art von Verhalten oder fördert das Ganze? Und wenn ich von der Perspektive aus auf Schule mit schaue, mir zu überlegen, da passieren Phänomene, die ich eigentlich nicht schön finde oder die so gar nicht das ist, was ich gerne hätte, dann kann ich mir die Frage stellen, wo entsteht das Ganze? Ich kann auch gemeinsam in Austausch gehen, warum genau diese Phänomene entstehen und dann gemeinsam überlegen, wie müssen wir eigentlich dieses Design ändern, damit wir eben besser zusammenarbeiten können. Also wir hatten vorher die Räumlichkeiten, die das schwierig machen. Wie können wir uns die Räumlichkeiten zunutze machen, um dann doch da drin eigentlich auch wirklich gute Spiele möglich zu machen? Auch da gibt es ja jede Menge Beispiele.
Ich würde anschließen, mir geht es nochmal um Spielerrollen. Ja, ich sehe Führung ganz klar in einer Managementfunktion, also die Schulleitung, die erweiterte Schulleitung, auch vielleicht auch ein Schulleitungskreis. Auf der anderen Seite, wenn wir uns den Sport anschauen, da gibt es immer einen Schiedsrichter. Ne? Wir haben ja gerade Fußball und da fragt man sich, was ist die Rolle des Schiedsrichters? Und die meisten ersten Antworten, die kommen, ist immer, ja, dass die Regeln eingehalten werden, ja, und dass keine Fouls gespielt werden. Wenn wir das aber auf eine Metaebene bringen, dann würde man sagen, der Schiedsrichter ist dafür da, um das Spiel zu beschützen. Ja, damit es eben stattfinden kann, weil wir uns als Kollektiv darauf geeinigt haben, dass wir so und so spielen wollen. Und ich sehe Schulleitung auch, ja, zu teilen, genau in dieser Funktion. Dafür zu sorgen, dass genau diese Einzelspiele überall stattfinden, in den Fachbereichen, im Schulentwicklungsteam, wo auch immer. Und eben dafür zu sorgen, dass dieser Rahmen geschützt wird. Ja, und dass eben genau da ausprobiert werden darf, da iterativ weiterentwickelt werden kann. Und es ist nicht die Aufgabe von der Schulleitung, überall dabei zu sein und überall mitzureden, sondern dafür zu sorgen, dass alle befähigt werden, in ihren kleinen Kreisen selbstständig spielen zu können und genau diesen Gesamtrahmen, also das System von außen eben abzuschotten und zu schützen, dass eben diese Entwicklung stattfinden kann. Und das ist ein ganz anderes Verständnis wie davon, ich muss dafür sorgen, dass alle ihre Regeln einhalten und dass einmal im Jahr eine Beurteilung stattfindet, die entsprechend der Normen auch dann wieder nicht angreifbar ist. Ne? So sind wir hauptsächlich in Schulleitungen unterwegs. Und das wäre für mich der andere Part, als Beschützer des Gesamtspiels Schule.
Ja, ich gehe nochmal auf eine konkrete Ebene mit Beispielen. Bin gespannt, wie ihr euch die Bälle jetzt zuwerft dabei. Ganz typische Situation von Schulleitungen, sehr traditionell gedacht, ist ja auch quasi Ansagen zu machen oder Setzungen vorzunehmen. Das kann zum Beispiel sein, es sind die mündlichen Prüfungen im Abitur. Nicht alle Kolleginnen und Kollegen sind dort involviert. Und ich sage aber, mir ist es wichtig, dass alle da sind und ich verhängen ist ja schon so ein krasser Begriff, aber ich setze eine Anwesenheitspflicht. Alle Kolleginnen und Kollegen, egal ob sie involviert sind oder nicht, haben da zu sein. Ich kann das auch begründen, zu sagen, ich möchte, dass ihr seht, dass ihr mit in die Prüfung geht, dass ihr erlebt, was dort passiert. Aber in der Regel kommt das beim Kollegium nicht so gut an, 2 Tage komplett da zu sein. Ein anderes Beispiel, in Deutschland war gerade eine große Hitzewelle. Am Ende des Schuljahres hat man oft ein Sportfest stehen. Stellt sich die Frage, machen wir das unter den Bedingungen von 38 Grad und mehr oder machen wir was anderes an der Stelle? Mir ist das Sportfest wichtig, das ist eine feste Institution, die Sportkollegen haben sich da lange drauf vorbereitet und dann mache ich einfach mal eine Setzung, das findet jetzt statt. Auch damit mache ich mich beim Kollegium in der Regel nicht sehr beliebt. Ne? So, das sind ja typische Entscheidungen, ich könnte jetzt noch 3, 4 andere Beispiele nennen. Wie verändert sich das aus eurer Perspektive, mit solchen Situationen in Führung umzugehen.
Ja. Also was mir natürlich jetzt sofort ins Auge springt, es ist schön, Daniel, dass du uns unmissverständlich klar machst, was deine Siegbedingungen in dem Spiel Anwesenheitspflicht zur mündlichen Abiturprüfung sind. Ich habe aber noch nichts von den Siegbedingungen aller anderen gehört, die halt kommen müssen und möglicherweise keinen Sinn, keine Relevanz, was auch immer sich dafür darin sehen sozusagen. Na, das wäre jetzt wieder der klassische Fall. Wenn wir alle da sind, das ist doch völlig legitim, aber dann brauchen wir halt auch eine Idee, was wir dann Sinnvolles, und zwar für jeden individuell auch möglichst Relevantes spielen. Einfach nur da sein ist halt wenig relevant und erzeugt natürlich Widerstand. Ja, das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Also man braucht schon auch eine Idee, was können wir denn Wertvolles generieren, wenn wir schon alle da sind und jetzt nicht aktiv in der mündlichen Prüfung sind zum Beispiel.
Genau, und trotzdem, das ist, hat mit Pläristik an sich nichts zu tun oder mit unserer spezifischen Perspektive darauf. Eine Führungskraft hat nicht die Aufgabe, per se beliebt zu sein, sondern die Führungskraft hat die Aufgabe, das Spiel Schule zu beschützen, um nochmal Daniels Worte von gerade vorher zu verwenden. Und die Frage ist, was braucht es dafür? Wenn natürlich die Schulleitung versucht, eine Kultur gegen das Kollegium einzuführen, das ist wichtig, dass wir da alle da sind, um den Schülern, aber eigentlich findet das Kollegium das gar nicht wichtig, dann ist es natürlich schwierig, weil dann laufe ich genau gegen diese Siegbedingungen. Wenn wir uns aber als Kollegium committed haben, dass es uns wichtig ist, die Schulgemeinschaft zu fördern und dass es gewisse Zeitpunkte gibt, wo es entsprechend auch Anwesenheit braucht, dann passiert es nicht nur im Zusammenhang mit dem Sportfest oder mit den Abschlussprüfungen, sondern ist eine Grundsatzsache. Dann kann es auch sein, dass ich eben das an dieser Stelle auch nochmal ganz bewusst einfordern muss, weil es eben diesen Rahmen gibt. Es gibt mal rechtliche Rahmenbedingungen, wo ich halt nun mal diese Entscheidung treffen muss, also ob ich bei 38 Grad dieses Sportfest mache oder nicht. Letztinstanzlich bin ich als Führungskraft dieser Schule für das Wohl meiner Schülerinnen und Schüler zuständig, also für das Wohl der Mitspielenden. Wenn das gefährdet ist, dann ist es meine Aufgabe, dieses Spiel auch zu beenden und zu sagen, okay, stopp, da können wir das nicht stattfinden lassen oder ich übernehme das Risiko, wir lassen es stattfinden. Aber genau, irgendwann braucht es jemand, der auch diesen Rahmen setzt, damit wir da drin weiterarbeiten können. Also diesen Rahmen, den die Schulleitung hat, den die Legitimation ja auch diese hat, aus unterschiedlichen Rollen heraus. Aber halt nicht gegen die Siegbedingungen der anderen Mitspielenden grundsätzlich.
Ja, ich fand jetzt den Begriff des Commitments wichtig, weil das ist etwas, was ich habe an vielen Schulen gearbeitet, Schulen auch beraten. Tatsächlich, das ist, was oft fehlt. Was ich wahrnehme in Schulen ist, was sie machen ist, es wird ein Konzept geschrieben, es wird eine Vereinbarung geschrieben, die geht in die Gesamtlehrerkonferenz, die wird abgestimmt und dann kommt sie in die Schublade. Vielleicht habt ihr ein konkretes Beispiel aus eurer Arbeit, wie ihr eine Schule begleitet habt in einem Thema, wo dann wirklich so ein, ich sag mal, aktiv gelebtes Commitment dann entstanden ist, weil das ist es ja. Es ist ja nicht irgendwas, was ich mal per Abstimmung dann festgelegt habe, sondern es ist etwas, was ich dann, das hast du, Sebastian, gerade sehr anschaulich beschrieben, immer wieder aktivieren kann. Also worauf ich auch appellieren kann. Wir haben doch eine Vereinbarung, wir verstehen uns doch so und so. Und aus diesem gemeinsamen Verständnis heraus machen wir das jetzt. Und das ist etwas, was tatsächlich aus meiner Erfahrung ganz oft schwierig ist oder fehlt. Und wenn ihr da ein Beispiel hättet aus eurer Begleitung von Schulen, fände ich das sehr spannend zu hören.
Ja, also ich muss mal kurz überlegen, Sebastian, ob wir ein konkretes Beispiel haben. Aber Daniel, auf was du ansprichst, ist, ne, wir haben ein Konzept und jetzt haben wir diese Vorstellung, naja, es ist da, also müsste es ja eigentlich auch verbindlich sein. Und dann schauen wir in die Klassenzimmer rein und stellen fest, da findet überhaupt nichts davon statt. Ja, und an dieser Stelle muss man sich wieder bewusst machen, wenn ich denn möchte, dass das Konzeptionelle auch verbindlich ist, dann muss ich mir den Prozess dorthin anschauen. Und das sollte halt, wie jeder mal, ein möglichst interaktiver, kooperativer Spieldesign-Prozess gewesen sein. Und wenn das Phänomen ist, keiner hält sich dran, dann ist es ein ganz starkes Indiz dafür, dass halt nicht das Kollektiv das gemacht hat, sondern vielleicht eine kleine Gruppe von 3-4 Personen in ihrer kleinen Gruppe einmal in die Lehrerkonferenz verabschiedet, ab in die Schublade. Ja, das ist das, was wir kennen. Ja, wenn ich aber möchte, dass es Verbindlichkeit und Relevanz erzeugt, dann muss ich halt möglichst viele in so einem Prozess auch involviert haben, dass es das gemeinsame Spiel geworden ist. Und das braucht halt ein bisschen mehr Zeit wie eine Arbeitsgruppe, die einmal tagt und dann was in die Lehrerkonferenz reingibt. Ne, also das mal wieder aus der systemischen Perspektive heraus. Wenn die Verbindlichkeit fehlt, oft ein Indiz dafür, dass es zu wenig an der Interaktion und der Beteiligung, an der Kooperation eben möglicherweise gemangelt hat.
Wenn ich in die Beispiele reinschaue, sind es zwei Dinge. Das eine ist der erste Punkt, das heißt, wir haben aber doch ein Konzept. Warum funktioniert es nicht? Häufig, wenn wir diese Konzepte dann gemeinsam anschauen, dann kann mir auch keiner sagen, was da drin Orientierung geben soll. Sondern es ist halt eine entweder endlose Liste an Punkten, die uns wichtig sind, oder es sind Überschriften drüber und dann Ausführungen, die jeweils 5, 6, 7 Punkte mit integrieren. Das heißt, egal wen wir im Kollegium fragen, keiner kann sagen, was ist eigentlich das Konzept und was ist eigentlich die Kernidee, die da mit drin steckt. Und andersrum, wenn wir mit den Schulen arbeiten, wenn wir mit anderen Organisationen arbeiten, dieser Prozess zu einem Konzept, zu einem Leitbild, zu einem Zielbild, wie auch immer wir das nennen wollen, ist ein extrem anstrengender Prozess, weil wir das immer weiter eindampfen müssen, bis wir am Ende noch uns 3 oder 5 Sätze stehen haben, die so klar sind, dass jeder im Alltag weiß, was es bedeutet und was wir davon ableiten. Und nicht die Ableitung ist das Konzept, sondern die Ableitung ist das, was wir darauf aufbauen. Und das sind dann die verbindlichen Grundpfeiler unseres Spiels oder die Basisspielregeln, nach denen wir immer arbeiten. Und dann kann ich das eben ableiten. Und die Schulen, mit denen wir arbeiten, oder die Organisationen, mit denen wir arbeiten, da gibt es so einen fließenden Übergang, weil das irgendwann automatisch passiert. Jetzt habe ich den Punkt mit dran und dann finde ich auch meine Bereiche. Ich weiß, was es für mich jetzt heute heißt, wie ich morgen ins Klassenzimmer geben kann oder wenn wir die Fachschaftssitzung machen. Ich nehme mal eine dieser Punkte raus. Lass uns mal dieses Jahr bewusst dieses Thema vornehmen. Wie bauen wir das eigentlich rein? Kooperation oder Förderung von Individualität im Klassenzimmer. Wie können wir das miteinander denn gestalten, aber dann weiß ich genau, worauf ich es auch ausrichte. Interessanterweise tauchen in solchen Kollegien auch weniger die Fragen auf, ob wir am Ende beim Sportfest alle da sind oder ob wir bei der Abschlussprüfung da sind, weil das sozusagen einfach entsteht, weil wir die gleiche, nennen wir es Wertebasis haben, die gleiche Grundidee davon haben, wie wir als Schulgemeinschaft spielen wollen, was eigentlich wichtig ist. Und dann ist auch klar, was es dafür braucht und welchen Einsatz wir auch bringen müssen, um das zu tun. Mit Ausnahmen. Also das werden wir immer haben. Also umso größer die Gruppe ist, umso eher haben wir natürlich auch Mitspieler, die es sich schwer tun mit diesem Spiel. Was aber okay ist, wenn die große Menge Lust hat, dann Teil davon zu sein.
Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr mit dieser mit dem spielerischen Blick, ne, mit der Metapher, tatsächlich nicht ernst genommen worden seid in einem Kollegium? Also ihr werdet ja in der Regel von Leitung reingeholt, ne, dazugeholt. Dann hat man eben diese Leute, die da sitzen, okay, womit kommen die denn jetzt da an? Was soll denn das?
Ja. Ja,
und wenn ihr das schon mal erlebt habt, wie geht ihr damit um?
Ja, das ist gut, ne? Wie du so mit den verschränkten Armen am Tisch sitzt und sagst, ja, jetzt wollen wir mal sehen, was die Jungs da anbringen. Tatsächlich.
Solange keine Kügelchen geworfen werden.
Ja, genau. Tatsächlich ist uns das noch nie wirklich passiert. Das hängt auch damit zusammen, wir kommen immer über das Thema rein. Ja, sei es Führung, sei es Begleitung von Veränderungsprozessen, sei es Kommunikation in Veränderungsprozessen. Es ist immer das Thema, was leitet. Und zufälligerweise haben wir als Playful Insights noch 1, 2 Methoden und Tools dabei, die auch noch Laune machen, ne, und die gewisse Phänomene erzeugen, die interessant sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, was wir gerne zum Einstieg immer machen, ist, wir lassen Zitate aus dem Alltag sammeln, die irgendwas mit Spielen zu tun haben. Ne, auch im beruflichen Alltag, da gibt es ganz viele. Ja, also alle Karten auf den Tisch legen oder das Ass im Ärmel haben oder den schwarzen Peter zuschieben. Wir spielen immer Just One mit den Gruppen. Jeder soll ein Zitat aufschreiben, was kein anderer aufschreibt. Ja, und dann haben wir in so einer Gruppe so 15, 20 Zitate. Und dann merken wir schon zum Einstieg, dass unsere Alltagssprache durchtränkt ist von Spielemetaphern. Ja, nicht ohne Grund. Und das ist eigentlich eine gute Basis, wo wir dann eben wirklich auch den seriösen, sage ich mal, Touchpoint haben. Wir reden ja von Sprache, die Alltag ist, auch im beruflichen Kontext. Und da setzen wir mit unserer Methode eben an.
Ich würde ergänzen, es ist ja eine Grundsatzfrage, haben Sie Personen Probleme mit der Methodik, haben die ein Problem mit der Sprache und wie begleiten wir am Ende diesen Prozess? Natürlich ist es unsere Perspektive, wenn wir ein Seminar designen, wenn wir Organisationsentwicklung designen, dann setzen wir uns genauso hin und überlegen uns, okay, welche Personen kommen da zusammen, welche Siegbedingungen haben die, was brauchen die denn eigentlich, wie gestalten wir den Raum, mit welchem Material kommen wir. Also wir treffen genauso diese Spieldesign-Entscheidungen. Und deswegen heißt es aber noch nicht, dass ich mit den Teilen automatisch diese Sprache nutze, sondern es ist genauso viel, wie eine Gruppe verträgt, braucht, um weiterzukommen. Und ansonsten begleiten wir den Prozess. Eine Schulleitung muss nicht von Spieldesign sprechen. Die Frage ist, habe ich einen Blick dafür, was da passiert? Verstehe ich, was da passiert? Und hilft mir Für mich hilft mir das zu verstehen und dann zu gestalten. Wenn ein Kollegium, ein Teil des Kollegiums bereit ist, da mitzulaufen in der Richtung, ist es wunderbar. Und dann sind wir wieder bei der Stelle, es geht jetzt also um Mitspielende, die mit der Art des Formats, des Settings, des Themas ein Problem haben. Das heißt, wir sind bei grundsätzlichen Widerstandsfragen und können dem nachgehen, warum eigentlich? Also welche Siegbedingungen hat diese Person, die wir gerade eben nicht erfüllen können? Und manchmal kann ich das auch direkt fragen. Manche können eine Antwort geben, manchmal können die auch selber noch gar keine Antwort geben. Und dann kann ich auch im Prinzip kein besseres Spiel designen, weil diese Person auch noch gar nicht sagen kann, was brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? So in dem Moment ist die Person da und dann ist es zunächst mal auch okay. Also solange ich nicht mit Kügelchen beworfen werde, wie du es gerade eben gesagt hast, ist es okay. Weil, es ist eine Einladung, wir sind erwachsene Menschen, solange du nicht gegen die Gruppe und gegen das Spiel arbeitest.
Mhm. Ja, es gibt ja immer die Idee von, das Spiel ist freiwillig, die Teilnahme, und das ist hier dann in der Schule nicht, auch bei solchen Seminaren, Veranstaltungen, Fortbildungen. Und manchmal kann man erleben, dass LehrerInnen dann auch die sich wie SchülerInnen verhalten. So, und wenn ihr das noch nicht so hattet, dann ist das gut, aber das habe ich tatsächlich schon mal erlebt. Ich kann aber voll nachvollziehen, was ihr sagt, dass man nicht auf der Ebene des Phänomens bleibt. Sagen wir, warum verhältst du dich oder warum verhalten sie sich so, sondern was brauchst du, um glücklich zu sein? In euren Worten halt die Siegbedingung. Ne, was ist für dich ein Erfolg, wenn du heute aus dem Seminar rausgehst, ne, oder nach 2 Tagen, was auch immer. So, dass die entscheidende Frage ist und auch nachvollziehbar, dass viele gar nicht beantworten können, weil sie manchmal in so eine Rolle reinkommen in einem Kollegium, die sie in so eine Widerstandsrolle bringen. Ich bin erstmal gegen alles. Und der beste Tag ist dann halt der Freitag von Ferien, wo ich mit dem Auto dann direkt den Urlaub fahre. So. Und dann ist die Siegbedingung vielleicht möglichst wenig arbeiten. Dann wird es aber auch schwierig.
Ja, die Frage ist, was ist unsere Annahme eigentlich? Also klar haben wir eine Pflichtveranstaltung, aber was ist denn die Pflicht? Ist die Pflicht mitzugestalten? Ist die Pflicht anwesend zu sein? Ist die Pflicht, was zu lernen? Also ist ja mit Schülern genauso, ja. Wir gehen ins Klassenzimmer rein. Die Pflicht wäre es, was zu lernen. Und gleichzeitig würde jeder Lehrer sagen, ja, aber ich kann es anbieten. Aber lernen müssen sie es halt selber. Und genau so ist es mit Erwachsenen auch. Also natürlich hat die Person eine Anwesenheitspflicht, notfalls ist sie krank. Darf man auch nicht vergessen. Das ist auch immer noch so eine wunderbare Karte, die ich ziehen kann, ja. Aber ich kann den Rest fast nicht verpflichten. Und die Frage ist, ist es zuträglich für den Gesamtprozess, wenn ich jemand, der das Ganze ins Lächerliche zieht, versucht da irgendwie damit klarzukommen, wenn ich den versuche, dazu zu zwingen, etwas zu tun, wenn aber der Rest der Gruppe trotzdem weiterarbeiten könnte. Und dann zieht irgendwann die Gruppe auch einzelne Personen mit. Also einfach nur aus einer systemischen Perspektive mit raus. Schauen, dass ich eine Gruppe habe, die will, weil dann habe ich auch eine Chance, dass der Rest irgendwann mit nachzieht.
Ja. Also, ne, genau dieser konkrete Widerstand, Daniel, den du gerade ansprichst, ne, natürlich haben wir das hin und wieder mal schon gehabt, dass wirklich 1-2 Personen wirklich massiv im Widerstand waren. Und dann hilft auch mal das ein kurzes Timeout, um mal wieder so eine Vokabel zu benutzen, mit dem wir aus dem Sport auch kennen. Vielleicht auch mit der Person das mal in einem geschützten Raum außerhalb des Plenums, des Kollektivs, das kurz mal zu adressieren. Ich nehme das und das wahr, also ist eigentlich klassische Moderationstechnik erstmal als Facilitator. Und eben auch klar zu machen, die Idee ist hier, dass wir ein gemeinsames Spiel designen wollen. Und es steht natürlich dir frei, daran zu partizipieren oder nicht. Ja, wichtig ist dann nur fürs Kollektiv zu sagen, hey, wir ziehen los, wir gehen den nächsten Schritt und uns ist bewusst, der ein oder andere bleibt da vielleicht zurück. Und dass wir dann nicht der Versuchung erliegen, uns an dem abzuarbeiten. Ne, sondern klassische Normalverteilung, kennen wir auch aus der Schule. Wir haben immer so die 5%, die Feuer und Flamme sind, und wir haben die 5%, die sich so gar nicht bewegen wollen. Und dass wir erstmal verstehen, das ist immanent im Spiel, das ist okay. Lass uns als Kollektiv einen Schritt weitergehen, so wie Sebastian sagt, mit dem Bewusstsein. Wenn das aber ein tolles Spiel ist, was da passiert, und die das beobachten von außen, möglicherweise finden sie dann doch irgendwann ihren Platz im Gesamtspiel, ohne dass ich sie da wirklich jedes Mal reinziehen muss, sondern es entsteht dieser typische Sog, den wir in der klassischen Change-Begleitung immer haben. Wenn das Kollektiv läuft, ist es sehr, sehr schwer, sich als Individuum dem dauerhaft zumindest zu entziehen.
Also betrachten wir es als Spiel. Ich habe eine Gruppe, bei der ich nicht mitspielen möchte, und ich stelle dann im Laufe dieses Abends fest, dass alle anderen Spaß haben. Und die Frage ist, was macht es mit mir und wann sage ich dann, komm, aber die nächste Runde setze ich mich da auch mal mit dazu. Ich tue noch nichts, aber ich setze mich schon mal mit dazu. Und genau dieses Momentum auch zu schaffen. Also schafft einen Raum, wo ihr Spaß dabei habt Vielleicht setzt sich ja jemand mit dazu.
Ja, also Daniel, du kennst bestimmt Hitster, ne? Hast du schon gespielt. Ich denke, in der Community dürfte es bekannt sein, das Musikspiel Hitster. Und das haben wir immer mal wieder. Wir packen das nach dem Seminar noch aus. Wer Lust hat, kann noch ein bisschen mitspielen. Und dann gibt es immer die Kandidaten, die so, oh nee, ich spiele nicht gern und will gar nicht. Und dann bleiben sie aber im Raum und sehen, was passiert. Ne? Und dann genau das, was Sebastian beschrieben hat. In Runde 2 kommen sie mit an den Tisch und in Runde 3 können sie nicht mehr an sich halten und spielen selbstverständlich mit. Ja, weil es sie halt emotional berührt und triggert und weil doch jeder seine Geschichte in diesem Spiel findet und sich eben dann auch aufgehoben fühlt im Spiel. Deswegen für alle, Hitster ist eine tolle Mechanik, die ganz tolle Gruppenzugehörigkeit unterstützt, weil es auf einer emotionalen Ebene triggert an persönlichen Geschichten, die es sich lohnt zu teilen im Kollektiv. Und das wissen wir alle, nicht nur als Spieldesigner, das ist ein ganz starkes Momentum, wenn wir auf der emotionalen Ebene wertvolle Geschichten haben im Kollegium, die eben so einen Running Gag auch mal produzieren können.
Von Hitster habe ich die mexikanische Version, ist auch großartig zu sehen, davor zu sitzen und damit nichts anfangen zu können. Aber spiel das mal mit den mexikanischen Kolleginnen und Kollegen und die singen dann mit und dann kommen genau die Geschichten. Also das ist schon insofern auch gut designt über die Auswahl der Songs, die drin sind und auch gebunden an gewisse Kontexte. Ne? Ja. Also keine Frage. Lass uns nochmal einen Blick, zwei Blicke nochmal werfen, so Richtung Ende der Folge. Nehmen wir mal an, hypothetisch, ihr hattet keinen Bock mehr auf Playful Insights, ihr habt genug getan. Das Regierungspräsidium in Stuttgart sagt, hey, ihr habt einen tollen Job gemacht, ich setze euch ein als Schulleitung an Gymnasium XY. Was guckt ihr euch als erstes an der Schule?
Wir schauen uns an, was wird hier denn im Alltag so alles gespielt? Ich glaube, ich würde die ersten 3 Monate kein Wort sagen, jetzt mal überspitzt gesagt, und nur beobachten und schauen, was gespielt wird, um zu verstehen, welche aktuellen Spiele laufen. Und um dann in einem zweiten Schritt zu sagen, hey, habt ihr irgendwo das Gefühl, es läuft nicht gut, es könnte man besser spielen? Und wenn ja, ich gebe euch den Raum dafür, ein bisschen Spieldesign zu betreiben. Ich habe ein paar Methoden, die wir kennenlernen sollten. Wir lernen mal ein paar kooperative Spiele kennen. Und möglicherweise gibt es den Impuls, Alltagsspiele mal anders zu designen, mal ganz neutral. Das wäre so mal ganz, ganz runtergebrochen mein erster Impuls auf diese Frage, Daniel.
Genau, nachdem du der Typ bist, der mal offen reingeht und mal guckt, was passiert, wäre ich dann der Typ, der etwas Struktur gerne dazu gibt, Räume schaffen, wo ich von euch lernen kann. Und ich würde das auch genauso formulieren. Ihr seid zunächst mal die Experten für diese Schule. Ich bin jemand, ich soll euch begleiten, ich soll euch den bestmöglichen Rahmen gestalten. Dafür muss ich aber möglichst schnell und möglichst viel von euch lernen. Ich muss lernen, was euch gefällt. Ich muss lernen, was euch nicht gefällt. Und in den Austausch gehen, möglichst nah ran. Weil ich glaube, was häufig passiert, und das ist einfach führungsimmanent, Führung macht einsam. Ich habe ganz viel Administratives, das damit auf mich reinprasselt. Ich habe ganz viel, was von außen von mir erfordert wird und was ich liefern muss und Daten und Fakten und Tabellen und Berichte und ich weiß nicht was. Und ich schaffe es aber nicht mehr, an die Kolleginnen und Kollegen ranzukommen und diese Beziehungsebene aufzubauen, zuzuhören, kritisch nachzufragen, erklären lassen, das, glaube ich, hilft, um das System zu verstehen und dann da loszulaufen. Daniel, du hast irgendwann mal den Satz bei uns mit reingenommen, der jetzt auch schon, ich glaube, 6 oder 7 Jahre bei uns immer wieder kommt, Beziehung vor Inhalt. Also bevor wir das inhaltliche Spiel gestalten, gestalten wir mal das Beziehungsspiel. Wir schauen, dass wir uns kennenlernen, dass wir Bezugspunkte haben, dass ihr mich auch kennenlernt und dann finden wir auch einen Weg, gemeinsam was zu tun.
Genau. Und dieses
Und
dieses Beziehungsspiel findet halt auf den informellen Kanälen statt, ne? Und das ist auch ganz zentral, sich das als Führungskraft auch wieder bewusst zu machen. Nicht das formale Management, sondern wir brauchen den informellen Weg. Ne? Da haben wir die Chance, auf dieser Beziehungsebene zu spielen und die Organisation zu verstehen, weil wenn wir sie verstanden haben, haben wir vielleicht auch eine Idee, wie wir sie redesignen können. Sebastian, du hattest noch einen Gedanke.
Ja, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe auf das, was wir machen. Aber das war eher so Detailabwehr. War ja eine hypothetische Frage, Daniel.
Genau, das habe ich schon befürchtet, dass ihr nicht morgen als Schulleiter irgendwo anfangt. Aber nehmen wir nochmal, bleiben wir in dieser Idee. Ihr seid jetzt Schulleiter, ihr habt die Schule übernommen, habt euren Job gewechselt und eure Berufung endlich gefunden. Wie würdet ihr euch so eine Schule in 10 Jahren vorstellen? Und zwar auf den Aspekt Spiel. Also welche Rolle Hat Spiel in 10 Jahren in eurer Wunsch- oder Traumschule in Bezug auf Leadership, in Bezug auf Unterricht, in Bezug auf die Zusammenarbeit von Lehrkräften oder auch der Schulgemeinschaft, was ja dann Eltern zum Beispiel auch mit einschließt?
Ja.
Ihr dürft gerne einen Moment nachdenken, das ist eine große Frage, aber ihr habt ja auch gerade erst angefangen, ne, seid jetzt reingegangen, habt euch unterschiedlich präsentiert, der eine mehr so, ich gucke mir das mal alles an und nach 3 Monaten haue ich dann drauf und sag dir mal, wie es richtig geht, der andere mehr so, ich möchte gern von euch lernen und dann gucken wir mal, wie das weitergeht und dann habt ihr aber vielleicht in diesen ersten Monaten so eine Vision entwickelt oder seid vielleicht auch mit einer Vision in so eine Schule reingegangen und da den Aspekt Spiel sehr breit gefasst, ne? Also wenn ihr euch Zukunft von Bildung, Zukunft von Schule denkt, welche Rolle denkt ihr, sollte, kann Spiel haben für die Zukunft von Schule und Bildung?
Naja, so ein Wünsch-dir-was-Traum-Szenario ist natürlich die gesamte Schule als eine Organisation, die befähigt ist zum Spieldesign erstmal. Ja, also darüber reden wir jetzt schon seit einer Stunde. Was ich da meine, ist eben, dass auch jeder individuell auch gewisse Dinge versteht. Da macht jetzt keinen Sinn zu designen. Ne? Es gibt eine Anordnung vom Ministerium, die Schulleitung gibt es halt runter durch bis an die Basis und dass jedem sofort klar ist, hey, daran arbeiten wir uns jetzt nicht ab. Ne? Weil oft werden stundenlange Diskussionen geführt um Dinge, die wir halt nicht ändern können. Ja, und es geht halt verloren für Spieldesign, wo wir eben was tun können. Und der zweite Aspekt ist eben die Schule als Gesamtsystem und zwar über Lehrer, Lehrerinnen und Schüler hinaus. Ne? Die Eltern spielen ganz massiv in dieses Spiel mit rein, haben ganz viele unterschiedliche Siegbedingungen an der Stelle. Ja, der Schulträger, auch die lokale Einbettung der Schule in einer Gemeinde, in einer Stadt, ja, auch das gehört dazu. Wo können wir auch von außen dieses Gesamtspiel besser als Gesellschaft unterstützen? Ja, das sind jetzt ganz große Worte, hehre Ziele. Aber das wäre so eine Vorstellung. Wir haben doch eigentlich als Gesellschaft ein kooperatives Grundinteresse. Ne? Wir möchten die jungen Menschen befähigen. Also das sind ja die Kernkunden dieses Systems. Und warum findet das aktuell so gefühlt so gar nicht statt? Ja, immer so auch an der Zielgruppe vorbei. Viel Management und Vorschriften und Bürokratie und so weiter. Und das wäre so meine Vorstellung, dass wir die Menschen dazu befähigt haben, diese Sprache zu verwenden, zu verstehen, was ist ein kooperatives Spiel, wo kann ich designen, wo nicht und wo habe ich vielleicht auch meine Expertise jetzt konkret im Spieldesign und dass ich dann eben auch weiß, Mensch, der Kollege Thomas ja von der Fakultät oder von der Fachschaft drüben aus Mathe, der hat da irgendwie so ein Freizeithobby, so ein Skill, der ist mir aber möglicherweise hilfreich für meinen Unterricht, den ich habe. Und dass ich genau diese Ressourcen nutzen kann, das erzeugt diese Beziehungsebene, diese Verbindlichkeit. Und dass das Kollektiv befähigt ist, das Gesamtspiel zu spielen. Und zwar so, dass jeder Lust hat. Ja, und dann können wir, glaube ich, extrem viel bewegen. Aktuell gefühlt arbeiten wir uns alle an Rahmenbedingungen und Bürokratiemonstern ab. Und das ist natürlich so unbefriedigend. Das wäre mal so mein erster Take, ohne groß drüber nachgedacht zu haben.
Interessanterweise hast du die gleichen Begrifflichkeiten mit reingenommen, die ich mich hier auch gerade eben parallel mit aufgeschrieben habe. Einen Rahmen zu schaffen, um gemeinsam kooperative Spiele zu entwickeln. Du hast es gleich auf die ganz große Ebene. Ich würde im Kleinen anfangen. Für mich ist ein Momentum mit rein. Ich weiß, du hast die Frage gestellt, was ist sozusagen eure große Vision, wo das Ganze hingeht? Und wir versuchen das auch in einer sehr generischen Antwort zu machen. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, warum. Ich kenne viele Schulleitungen, die sagen, ich habe eine ganz klare Vision, aber mein Kollegium will nicht. Und ich glaube, dass die Kunst ist es zwar, eine Idee zu haben, einen Rahmen zu geben, eine Orientierung zu geben, aber gemeinsam ein kooperatives Spiel zu entwickeln. Also alle zu Spieldesignern der gemeinsamen Schule zu machen. Und am Ende muss ich mich vermutlich als Schulleitung zurücknehmen, selbst wenn ich an manchen Stellen noch eine andere Idee habe. Aber die mitspielen und die Personen, die mit da sind, die mit Spieldesigner sind, haben eben auch Interessen und auch Bedürfnisse. Und da müssen wir es eben hinentwickeln. Ich muss diesen Raum schaffen, dass das Ganze besser wird. Und deswegen auf dieser Metaebene auch so ein bisschen diese Visionsziele mit rein. Das Bewusstsein, Spieldesign ist nichts, wo ein Spieldesigner hergeht und sagt, heute erfinde ich mal Hitster und dann ist diese Box fertig und dann geht die in Druck, sondern das sind, ich weiß nicht, wie viele Varianten entstanden, wie viele Iterationsschleifen damit laufen. Daniel, du hast Spiele schon entwickelt, wir haben Spiele schon entwickelt. Selten ist der erste Wurf das, wo man am Ende sagt, es ist es. Und Schule ist es auch nicht. Also das heißt, wir müssen etwas haben, was immer wieder überarbeitet wird, wo wir immer wieder rangehen und Lust haben, das Ganze nochmal ein Level weiterzubringen. Nicht die siebte Box zu machen, sondern dieses eine Spiel immer wieder anzupassen an die Rahmenbedingungen, die wir auch haben.
Habe ich euch richtig verstanden, dass ihr sagt, um das nochmal so zusammenzufassen, das, was ihr wünscht für Schule, wäre eigentlich, dass Schule, dass die Menschen in Schule mit einem Lernen ein anderes Mindset zu haben.
Ja, Mindset ist immer, finde ich, ein schwieriges Wort, weil es auch schon...
Ist ein bisschen Buzzword, aber das meine ich nicht. Ne? Also, um das nochmal zu erklären, ich meine nicht das Buzzword-Mindset, sondern was ich bei euch jetzt rausgehört habe, ist für euch als Kern, um das nochmal am Ende so auf den Punkt zu bringen, ist tatsächlich ein anderes Verständnis davon, was Schule ist und wie Schule funktioniert. Nämlich als Spiel in dem Sinne, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft Spielräume haben und lernen, diese zu gestalten.
Ja, also aus dem Systemischen heraus würden wir wieder von Selbstwirksamkeit sprechen. Ne? Wenn jeder einzelne Lehrer, jede Lehrerin das wirklich das nicht nur das Gefühl hätte, sondern es wirklich so ist, ne, dass sie morgens reinkommt ins Schulgebäude und weiß, wo sind heute meine Spielräume? Ich habe drei Spiele, die laufen schon sehr gut, wunderbar, ne, die kann ich einfach spielen lassen. Vielleicht habe ich noch ein Spiel mit Klasse 7b, ne, da ist noch ein bisschen schwierig, vielleicht müssen wir da ein bisschen an Spielerkompetenzen noch arbeiten und da bin ich gerade dran, da nochmal ins Redesign zu gehen. Ich probiere mal heute eine andere Form von Interaktion aus, zum Beispiel, ja. Und dass dann eben auch das Kollegium weiß, Mensch, hier, der Daniel war heute in der 7b, wenn die große Pause ist, ich frage mal, wie ist denn das Spiel heute gelaufen? Und dann sagt er, wow, das war eine 3 von 10. Ja, alles gut. Was braucht es denn, damit es eine 4 von 10 wird? Ja, und genau diese Resonanzräume schaffen. Ne? Nicht dieses, ich muss alleine Lehrer sein, sondern gelingt es uns eben, diesen Resonanzraum zu schaffen. Und dann kann genau dieses Mindset sozusagen entstehen. Ich bin Teil von etwas Gesamtem, was Größerem, als ich in meiner Klasse, Beamter, ich schaue, dass ich es noch irgendwie in die Pension schaffe. Ja, das ist ja diese Diskrepanz, die wir haben. Das wäre schon so mein Bild, das auch, denke ich, realistisch wäre, aber da sind wir natürlich kulturell noch viele Steine wegzuräumen.
Wir hatten vorher den Spruch mit drin, don't blame the players, blame the game design. Und genau an dieser Stelle, deswegen reagiere ich bei Mindset so ein bisschen allergisch, weil die Vorstellung ist, da müssen die mal das Mindset haben. Inhaltlich teile ich das natürlich. Es wäre natürlich cool, wenn alle Lust haben, das zu tun und mit dieser Haltung mit reingehen. Die Frage ist, wie gestalten wir eben dieses Spiel, damit genau das möglich ist, damit genau diese Diskurse entstehen können, die du, Daniel, gerade eben auch beschrieben hast, um gemeinsam diese Schule auch zu gestalten. Und das ist Führungsaufgabe, das ist eine Change-Aufgabe. Und Spieldesign kann eben einen Rahmen geben, um dann eine Idee zu entwickeln, wie das auch funktionieren kann.
Mhm, genau. Die Idee ist nicht, dass wir jetzt nur noch Spiele spielen, ne? Und egal, wann wir uns treffen in der Lehrerkonferenz, werden irgendwelche interaktiven Methoden ausgepackt. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern zu verstehen, an welcher Stelle im Spiel haben wir jetzt das Gefühl, jetzt bräuchte es mal ein neues Redesign für eine Regel oder für etwas, wie wir Interaktionen mal ausprobieren, anders zu machen, in der Hoffnung, dass wir einen Schritt weiterkommen. Ja, deswegen am Ende von unseren Seminaren immer wieder zurück auf die Alltagssprache. Ne, überfordert die Menschen nicht mit Downtime und Alpha-Leader-Problemen und was es da so alles gibt, sondern runter. Beobachtet, versucht Phänomene zu beschreiben. Je besser sie ihr beschreiben könnt, umso eher habt ihr eine Chance auf Redesign. Und das ist so ja die Klammer drumherum. Das ist ganz, ganz zentral. Es geht jetzt nicht darum, alles nur noch mit Spielen zu lösen. Überhaupt nicht. Weil der Alltag ist halt auch Management. Harte Entscheidungen, unbequeme Entscheidungen, die es eben braucht. Aber ein Verständnis im System, was eben gestaltbar ist und was nicht, hilft halt ungemein.
Damit kommen wir jetzt auch zur letzten Frage. Die Frage nämlich, hätte ich irgendeine Frage stellen sollen, aus eurer Perspektive, die ich nicht gestellt habe?
Wow, also mir fällt spontan keine ein. Die Frage nach dem Lieblingsspiel ist sowieso schwierig bei über 400 Brettspielen im Spielregal. Trotzdem, wenn du mich nach einem Lieblingsspiel gefragt hättest, dann würde ich gerne Dorfromantik rauspicken von vor 2 oder 3 Jahren als Spiel des Jahres. Warum? Weil es eine sehr schöne Blaupause vom Spieldesign her ist, wie Legacy gestaltet werden kann. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Begriff, finde ich, den ich gerne unterbringen möchte. Eine Lernreise. Ja, Dorfromantik bildet es in einem kleinen Rahmen am Spieltisch für 4 Personen ab, indem man eben auf der Lernreise Boxen öffnet, neue Kompetenzen erwirbt Und unsere Fantasie ist ein bisschen so, dass nicht nur jede Schulklasse, jeder Schüler eine Lernreise hat, wo er immer neue Kompetenzen erwirbt, die dann auch relevant sind, um das nächste Level zu schaffen, sondern möglicherweise auch die Schule als Organisation sich dieses Bewusstsein erarbeitet. Wir sind auf einer Lernreise. Und wenn wir uns anstrengen und auch mal die Mehrarbeit machen, dann wartet hinten eine neue Box mit mehr Material, mit mehr, was wir tun können, mit mehr Vielfalt, die wir im Alltag einsetzen können. Und das wäre vielleicht noch ein Begriff von meiner Seite, das Stichwort Legacy. Also wir geben uns auf eine Reise, wir lernen gemeinsam, wir entwickeln uns gemeinsam, jeder mit seinen unterschiedlichen Stärken, aber am Ende alle auf ein Gesamtziel ausgerichtet, wo jeder auch wirklich, wenn er denn Lust hat, einen relevanten Beitrag leisten kann.
Sebastian?
Keine Frage, aber was mir gerade eben da durch den Kopf geht, ist nochmal eine Klammer zu etwas, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch Notengebung und Zensuren sind eine Form von Spiel. Wenn ich die Boxen von Dorfromantik nehme und diesen Fahrplan, wo ich durchlaufe und Punkte sammle, wenn Notengebung und Schule so aussehen würde, dann gäbe es das nicht, dass ich negative Zensuren bekomme und dass es Rückschritte gibt, sondern es ist immer nur, ich habe noch nicht ganz so viel auf dem Weg nach vorne geschafft, wie ich vielleicht gerne wollen würde. Also lasst uns anpacken, weil in der nächsten Runde wird es besser. Und Dorfromantik gibt es nur den Weg nach vorne. Und das finde ich einen schönen Philosophenansatz, um den mal mitzunehmen, die Schule mit rein. Wie gestalten wir das, dass es immer nur diesen Weg nach vorne gibt und wir nicht ständig auch nochmal draufhauen und den Weg nach hinten angucken.
Ja, ich finde tatsächlich, um bei dem Punkt zu bleiben, dass man das ganz gut übertragen könnte auf Schule. Du hast immer quasi Endgegner, das ist zum Beispiel eine Klausur oder ein Examen, aber du hast keine Chance in der Regel, das nochmal zu machen. Mhm. Das heißt also, wenn du im normalen Unterricht bist, dann hast du Thema XY, dann schreibst du dazu eine Klausur, dann ist das Thema abgehakt und dann geht's weiter. Und im Spiel machst du es halt nochmal. Und du machst es so lange, bis du es kannst. Ja, da gibt es gar nicht aus dem Bereich Spiel, aber es gibt Ansätze, die das versucht, in Schule zu tragen, den Schülern halt die Möglichkeit zu geben, Dinge zu lernen, bis sie das können. Und das ist ja genau das, was man aus dem Spieldesign auch mitnehmen kann. Aber das ist ein schwerer Weg und Schule ist da erstmal anders designt. So. Und das ist ja auch euer Punkt, zu sagen, ne, also wir haben erstmal Spielregeln, die da sind. Und Daniel, du hast gerade den Begriff des Legacies gebracht. Wenn ich anfange, diese Spielregeln anzuschauen, dann verändere ich die wie in einem Legacy-Spiel und dann klebe ich hier was drauf und verändere da was. Und das Spiel verändert sich und am Ende, wobei ein Ende gibt's ja nicht, ist ein kontinuierlicher Prozess, aber beim Fortschreiten im Spiel verändern sich diese Regeln halt und es wird spannender, interessanter, dadurch, dass da eben neue Dinge reinkommen, ne? Ob das jetzt Material sind oder Regeln und so weiter. Ich danke euch ganz herzlich für die Zeit und die Einblicke in eure Arbeit. Wie kann man euch kontaktieren, wenn man euch jetzt zugehört hat und gesagt, genau die beiden Jungs brauche ich jetzt bei mir in der Schule? Was für Möglichkeiten gibt's euch an die Schule zu holen und mal gemeinsam so einen spielerischen Blick auf Schule als System zu werfen?
Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Der einfachste ist für alle, die auf LinkedIn unterwegs sind, verbindet euch mit uns, schreibt uns gerne eine Nachricht auf dem informellen Kanal, dann kommen wir gerne in Kontakt. Es gibt unsere Webseite, da gibt es auch noch mehr Beschreibungen zu den Tools, die wir einsetzen, zu den Formaten, die wir anbieten. Dann haben wir unseren Podcast, den du auch schon erwähnt hast. Auch da gibt es ganz verschiedene Perspektive aus Projekten, die wir tatsächlich gemacht haben. Und wir erzählen eben, wie wir designtechnisch vorgegangen sind. Und am Ende reicht auch mal einfach der telefonische Anruf oder die E-Mail, die uns erreicht. Auch das gibt es alles auf der Webseite zu finden. www.playful-insights.de. Sebastian, habe ich irgendwas vergessen?
Aber natürlich. Wir haben einmal alle 2 Monate einen offenen Business Lunch. 45 Minuten mittags, um kurz zusammenzukommen, gemeinsam was auszuprobieren, gemeinsam was zu diskutieren. Das ist sozusagen die niederschwelligste Art, in den Austausch zu kommen, mal ein bisschen reinzuhören, mal zu schauen, was passiert da, wie gehen andere damit um und am Ende nochmal 10 Minuten da zu bleiben und zu sagen, wer hätte ich jetzt aber mal eine Frage. Freut uns immer ganz besonders. Super gerne.
Genau, vielleicht ein Gedanke noch. Natürlich jedes Jahr auf der Spielemesse in Essen sind wir natürlich auch. Aus beruflichen Gründen von den über 1000 Neuheiten genau die 5 zu finden, wo in 15 Minuten ein Phänomen durch eine Spielmechanik erzeugt wird, die wir für den Führungsalltag brauchen. Bisher ist es uns jedes Jahr gelungen. Und ich glaube, Daniel, das war auch einer der ersten Touchpunkte mit dir. Damals, als Textura auf der Spielmesse vorgestellt wurde, haben wir eben auch eine Box mitnehmen können. Und ich glaube, das war auch so der erste Kontakt dann wirklich zu dir und über deine Arbeit, die du machst.
Das kann sein. Und ich glaube, wir haben uns in Remscheid mal getroffen.
Genau.
Aber das ist schon so lange her und da liegt so viel dazwischen.
Genau.
Ich habe noch eine Nachfrage zu dem. Also alles, was ihr gesagt habt, kommt in die Shownotes. Kann man direkt dann anklicken. Ich hatte das gesehen mit dem Business Lunch. Und ich dachte, das ist ja nicht für mich. Aber ihr würdet schon sagen, so ein Schulleiter, stellvertretender Schulleiter, der da Spaß hat, der kann auch dazukommen. Also das passt so vom Gefüge her?
Auf alle Fälle, weil wir aus wirklich allen Bereichen Menschen mit dabei haben. Wir hatten auch schon Fälle aus dem schulischen Kontext, die wir diskutiert haben, wo es ein Problem gab und wir einfach gemeinsam drauf geguckt haben, Spielanalyse betrieben haben und überlegt haben, okay, wie könnte Spieldesign aussehen. Ist immer quer durch. Wir haben auch aus dem schulischen Bereich einfach unsere Groupies, nenne ich es mal, also Personen, die immer wieder mit da sind. Das heißt auch rein aus netzwerktechnischen Gründen ist es sicherlich ein interessantes Format.
Genau. Und vielleicht, um noch einen Begriff zu droppen, Startchancenprogramm, was jetzt ganz groß ausgerollt wird in vielen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg und Bayern. Auch das war schon Thema im Business Lunch. Ne? Also es ist Business wirklich allumfassend und nicht nur auf den klassischen außerschulischen Bereich bezogen.
Super. Dann vielen Dank an euch beide. Ich freue mich drauf, euch auf der Messe in Essen zu sehen, weil dieses Jahr steht das wieder an, nach langer Pause in Lateinamerika. Das war dann jetzt auch die letzte Sendung tatsächlich, die in Mexiko aufgenommen wurde. Mich sehr gefreut, Einblick in eure Arbeit zu gewinnen und euch alles Gute und bis bald.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir.
Tschüss.